Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Timo Grampes.
Vor 35 Jahren, 1985 also, ist Otto der Film in den Kinos gestartet. Und der hatte fast 15 Millionen Zuschauer in Ost und West. Deutschland war ja noch geteilt, ne? Damals. Ich war ein 3-jähriger Ostfriese. Heute bin ich ein 37-jähriger Ostfriese, der wahrscheinlich nie mehr, nicht mal aus Ostfriesland sentimentalsten Gründen über diesen Film nachgedacht hätte, weil gestriger geht's gefühlt irgendwie nicht mehr. Dafür, dass wir heute wieder über Otto der Film reden, braucht's einen Grund und das ist eine Rassismusdiskussion. Die kommt jetzt mit der Wiederaufführung des Films in einigen Kinos Ende Juli und die lässt sich wahrscheinlich am ehesten nachvollziehen an diesem O-Ton. Otto im Dialog mit dem schwarzen Günther Kaufmann.
Ich hatte eine Einladung, ich hatte nichts Passendes anzuziehen und nicht einmal 50 Mark für eine Fliege. Das Einzige, was mich jetzt noch retten konnte, war ein Neger.
Hey, du Neger?
Hä?
Du Neger.
Hä?
Neger. Schwarzer Kopf, schwarzer Bauch, schwarze Füße.
Schwarze Füße?
Ja, schwarze Füße. Pass auf, ich zeig's dir. Da.
Ah. Schwarze Füße.
Ja.
Joshua Kwesi Akins hat die Szene mitgehört und die Otto-Diskussion verfolgt. Er ist Politikwissenschaftler und im Beirat der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Tag, Herr Akins.
Guten Tag.
Ist die Szene einfach aus der Zeit gefallen oder ist sie mehr als das?
Die Szene ist ganz klar aus der Zeit gefallen, aber auch einfach ganz klar rassistisch. Also da geht es los beim Sprachgebrauch über die absurde Situation, die Art, wie Günter Kaufmann dort angesprochen wird und dann auch gleich sozusagen sich verbrüdert in Anführungszeichen mit Otto Walkes aufgrund des irgendwie angemalten oder schmutzigen Fußes, diese gesamte Assoziation, die rassistische Sprachgewalt, die Assoziation von Schwarzsein mit irgendeiner Form von Dreck, die Naivität, also ganz, ganz viele Momente, wo einfach ganz, ganz klar wird, auch jenseits des klar rassistischen Begriffes ist das ganze Framing, die ganze Art, wie da erzählt wird, einfach rassistisch und deswegen leider nicht nur gestrig, sondern tatsächlich so völlig unangemessen.
Man könnte ja sagen, Günther Kaufmann, der Schwarze, dreht den Spieß in dieser Szene um. Ist wehrhaft. Kein Argument für Sie?
Na, ganz offensichtlich nicht, denn es geht ja dann ganz klar weiter, dass eben Günther Kaufmann so also gar nicht wehrhaft sich da einspannen lässt für Ottos sozusagen Ideen und dann dort als Versklavter verkauft wird. Ja. Im Übrigen wäre es dann an der Stelle doch mal wichtig, darauf hinzuweisen, dass Günther Kaufmann zumindest in den letzten Jahren seines Lebens und Wirkens auch sehr klar Stellung bezogen hat gegen rassistische Darstellungen und die sowohl im Film als auch im deutschen Theater angeprangert und teilweise auch wirklich sehr lustig, satirisch aufgespießt hat. Also Günter Kaufmanns Meinung dazu ist klar dokumentiert.
In der Frankfurter Rundschau habe ich die These gelesen, die rassistischen Bezüge, die seien auch damals keinesfalls übersehen worden, sondern hingenommen, weil Rassismus in einer beinahe ausschließlich weißen Kultur, die sich zudem für aufgeklärt und aufgeschlossen hielte, einfach keine Rolle spielte. Was halten Sie von dieser These?
Ja, das mag sein. Ich war natürlich 85 da jetzt nicht dabei, aber es ist klar, dass das, denke ich, nicht einfach nur unbenommen passiert ist, sondern der angebliche Witz spielt ja ein bisschen damit. Aber da sieht man ganz klar eine Falle, in die solche Darstellungen öfters tappen, nämlich die Idee, dass es okay wäre, sozusagen ironisch Rassismus zu reproduzieren und dass die Ironie dann sozusagen stärker wirken würde. An dieser Szene sieht man ganz, ganz klar, dass das nicht funktioniert. Das sind übrigens Debatten, die sich auch heute in Bezug auf Internet und Meme-Kultur nochmal wiederholen. Also es ist ganz, ganz klar, Rassismus soll und muss thematisiert werden, gerne auch persifliert, denn es ist ja nicht nur tödlich und gewaltvoll, sondern auch extrem lächerlich in vielerlei Hinsicht. Das kann man und muss man aber tun, ohne dabei den Rassismus einfach nur plump zu wiederholen.
Was ist denn die Konsequenz fürs Heute? Otto auf die Anti-Watch-List gleich neben Vom Winde verweht?
Also ich denke, was wichtig ist, dass wir einfach sicherstellen, dass wir in Bezug auf den deutschen Film, das deutsche Fernsehen da vorankommen. Ja? Dass wir nicht in 35 Jahren wieder dieselben Debatten haben über Filme, die jetzt heute entstehen. Und in dem Zusammenhang ist es wichtig, dass ja, die Filmlandschaft da mal genauer hinschaut, die Filmbranche genauer hinschaut. Und deswegen gibt es ja auch die Studie Vielfalt im Film, an der ich übrigens als wissenschaftlicher Mitarbeiter der NGO Citizens for Europe auch mitwirke. Und da geht es einfach darum, dass Menschen, die in Deutschland vor und hinter der Kamera zu ihren Erfahrungen in der Branche, zu Erfahrungen mit Diskriminierung, mit Rassismus und anderen Diskriminierungsformen, Sexismus, der Ausgrenzung von Menschen mit Behinderung, von Menschen bestimmten Alters, von Menschen mit einer Sozialisation im Osten des Landes, das sind alles relevante Dimensionen, wo wir wissen, da gibt es im Film Ausgrenzungen. Und ganz klar ist auch wichtig herauszufinden, was sind die Forderungen, wohin soll es gehen, wie kann der deutsche Film anschlussfähiger werden, wie kann es gelingen, die Vielfalt der Gesellschaft wirklich auf dem Bildschirm vor und hinter der Kamera abzubilden. Wie können wir sicherstellen, dass wir nicht in 35 Jahren die gleichen Diskussionen führen über Filme, die jetzt gerade entstehen, sondern dass wir da wirklich weiterkommen in Bezug auf die Inklusivität.
Wie können wir das? Nennen Sie abschließend gerne einen zentralen Punkt für Sie.
Die Filmbranche muss das aktiv angehen. Es reicht nicht zu sagen, wir sind diskriminierungsfrei. Es muss Rassismus und diskriminierungskritisch bewusst agiert werden, um die Menschen, die bisher ausgeschlossen werden, aktiv hereinzuholen, um Geschichten besser erzählen zu können, um Repräsentation inklusiver gestalten zu können. Klar ist auch, kreativer und lustiger wird es dadurch auch.
Danke, Herr Elkins.
Ich bedanke mich.
Ich spreche jetzt mit Regisseur Sobo Svobodnik über seinen neuen Dokumentarfilm. In dem geht es um eine doch ja äußerst außergewöhnliche Lebensgeschichte, kann man sagen. Aber bevor wir sprechen, hören Sie erstmal einen Filmton, in dem erzählt Ihnen der Regisseur diese Geschichte in Kürze. Die Geschichte vom Mann, einst Mitglied der Untergrundorganisation Das Komitee, die der Bundesgerichtshof als linksterroristisch bezeichnet hat. Die Geschichte von Thomas Walter.
Seit fast 25 Jahren ist Thomas Walter, der Onkel meiner Tochter, auf der Flucht und wird seither von der deutschen Bundesstaatsanwaltschaft per Haftbefehl als mutmaßlicher linksradikaler Terrorist und Mitglied einer terroristischen Vereinigung gesucht. Ihm wird die Absicht vorgeworfen, 1995 ein im Umbau befindliches Abschiebegefängnis in Berlin-Grünau in die Luft zu sprengen. Der Sprengstoffanschlag wird vereitelt. Im Frühjahr 2017 taucht Thomas Walter für alle, auch für die Familie, völlig unerwartet in Venezuela auf. Er beantragt in Venezuela Asyl, hofft, als politischer Flüchtling anerkannt zu werden und nimmt anschließend wieder Kontakt zu seiner Familie auf. Und ich zu ihm. Im März 2019 mache ich mich alleine, nur mit Kamera als normaler Tourist deklariert, auf den Weg zu Thomas Walter in die Anden von Venezuela.
Ja, und daraus ist Sobo Svobodniks Dokumentarfilm entstanden. Gegen den Strom heißt er. Hallo, Herr Svobodnik.
Moin.
Das Komitee, die Gruppe, in der Thomas Walter war, zeichnet verantwortlich für einen Sprengstoffanschlag auf eine Bundeswehrkaserne in Bad Freienwalde 1994. Und eben für die Planung und Vorbereitung des Sprengstoffanschlags auf die leerstehende Justizvollzugsanstalt Grünau in Berlin. Da sollten später Menschen für die Abschiebehaft reinkommen. Wieso hat Thomas Walter da eigentlich mitgemacht?
Na, man weiß gar nicht, ob er mitgemacht hat. Also es ist alles, dieser ganze Fall bewegt sich im spekulativen Bereich. Deswegen spielt er in meinem Film auch gar keine Rolle. Mich hat es auch überhaupt nicht interessiert, der Fall an sich, sondern mich hat als Filmemacher, als Dokumentarfilmemacher tatsächlich die Konsequenz, also die Folge für den Protagonisten, nämlich 25 Jahre auf der Flucht zu sein, von den Ermittlungsbehörden und der Bundesanwaltschaft um die ganze Welt gejagt zu werden mit zwei anderen Kollegen zusammen. Das war sozusagen mein Ausgangspunkt für den Film. Was macht das mit einem Mann, wenn er sozusagen seine Identität verheimlichen muss, wenn er in der Illegalität leben muss? Wie verändert sich seine Psyche, sein Leben? Das waren sozusagen die Themen, gar nicht der Fall, weil über den Fall kann man eigentlich nichts sagen. Die Spekulation möchte ich auch nicht weiter vorantreiben. Das überlasse ich der Bundesanwaltschaft und dem BKA.
Aber ob Sprengstoffanschlag ja oder nein spielt für Sie keine Rolle?
Inwiefern jetzt eine Rolle?
Er hat für Sie keine Rolle gespielt. Sie wollten diese Geschichte verfolgen, Sie wollten ihn treffen, egal was dran ist.
Ja, weil die Geschichte, seine Lebensgeschichte einfach sehr, sehr spannend und erzählenswert ist, finde ich. Flucht, 25 Jahre auf der Flucht zu sein, in der Illegalität zu leben, wie verhält man sich zu Gewalt, zu dem Gewaltbegriff? Und im Film geht es ja nicht nur um Thomas Walter, es ist ja nicht nur ein reines Biopic, also ein Porträt, das wollte ich nicht machen, so ein klassisches, sondern ich wollte die Geschichte, da sie auch noch nicht zu Ende ist, fortschreiben. Ich wollte sie in der Gegenwart abholen und fortschreiben. Und da ist ein Zufall uns sozusagen begegnet, nämlich Mal Elevé, der ehemalige Sänger von Airi Revolté, der zusammen mit Thomas Walter Monate vorher, Thomas Walter ist auch Musiker, zusammen so ein transatlantisches Musikprojekt ins Leben gerufen hat. Also via Internet haben sie sich Songskizzen zugeschickt, um an den Songs zu arbeiten. Und als mal NRW gesagt hat, er fährt da auch hin zur Drehzeit, war für mich klar, wir machen den Film, um eben zu zeigen, was gibt es noch für andere Möglichkeiten, um Widerstand und Protest zu formulieren, nämlich musikalisch, als musikalisches Sprachrohr für politische Inhalte, nämlich, wie ich finde, gegen diese unsägliche Flüchtlingspolitik, menschenverachtende Flüchtlingspolitik. Das ist ein zentrales Thema in diesem Film, Flucht. Und wie geht man mit Flüchtlingen um?
Sie haben Thomas Walter ja das erste Mal überhaupt getroffen, ne? Obwohl Sie familiär zusammengehören irgendwo. Und seine Familie, die hat ihn über 20 Jahre nicht gesehen, aber mit Sicherheit ja über ihn geredet im Verlauf von Jahrzehnten. Wie passte denn das, was Sie vorher über Thomas Walter gesprochen und gelesen haben, zu dem Thomas Walter, den Sie in Venezuela getroffen haben?
Na, in der Tat habe ich Thomas Walter vorher nie leibhaftig und persönlich gesehen und getroffen. Ich habe ihn das erste Mal in Venezuela quasi auf dem Flughafen in Caracas getroffen. Und ich war höchst erstaunt. Also ich habe eigentlich, und wenn man sich das so vorstellt, jemand, der 25 Jahre im Untergrund lebt, auf der Flucht ist, da erwartet man keinen kraftstrotzenden, humorvollen, eloquenten, lebensfreudigen Menschen, wie ich ihn erlebt habe. Und das war eigentlich schon die erste große Überraschung. Und auch einen sehr offenen Menschen, also der mir gegenüber sehr viel Vertrauen aufgebracht hat, was sicherlich auch an der Nähe zur Familiengeschichte liegt. Ich glaube, sonst hätte man den Film auch gar nicht machen können, wenn ich nicht familiär so involviert gewesen wäre. Sonst hätte ich, glaube ich, in 5 Wochen, das ist ein relativ geringer Zeitraum, in Venezuela unter widrigsten Umständen, Drehbedingungen, so ein Vertrauen aufbauen können, dass er sich so offenbart und so öffnet und so sich zeigt und erzählt.
Er sagt ja, er fände es wichtig, darüber zu reden, wie man legal leben kann als Linker. Was ist denn für ihn
illegal
eigentlich? Was ist denn für ihn eigentlich links?
Naja, also Aufhebung von Herrschaft, glaube ich. Er bezeichnet sich ja auch als Anarchist, aber ist vielleicht als Anarchist reduziert auf, dass sozusagen ein herrschaftsfreie Räume gibt, dass es Partizipation gibt, dass es Diversität gibt und so weiter. Also das, was man so gemeinhin unter links subsumiert. Das so würde ich sagen, ohne ihm jetzt zu nahe treten zu wollen, das versteht er darunter.
Und das lässt sich aber vereinbaren doch auch mit Legalität, oder? Oder ist Linksleben mit Illegalleben zwangsläufig für ihn verbunden?
Nee, glaube ich nicht. Man kann auch als Linker legal leben natürlich. Ne? Aber die Frage ist halt immer, inwieweit schreitet der Protest gegen gesellschaftliche Verhältnisse voran? Also wann versucht man gegen gesellschaftliche Verhältnisse, die man als ungerecht, als ungleich, als diskriminierend, rassistisch, rechtsextremistisch wahrnimmt, wann ist der Punkt erreicht, um dagegen vorzugehen, nicht nur mit Plakaten und Sitzblockaden, sondern vielleicht auch mit anderen Mitteln. In diesem Fall bei Mal LEW und Thomas Walter eben mit Musik ist auch eine Möglichkeit, Protest und Widerstand zu formulieren gegen Rassismus und Rechtsextremismus zum Beispiel.
Und ein anderer Punkt ist Gewalt und über die spricht er ja auch im Film. Hören wir mal rein.
Erstmal dieses Gewaltteil, ne? Wir sind jetzt völlig out irgendwie, weil wir sind ja Gewalttäter, ne? Das ist natürlich voll zu unseren Ungunsten, ne? Aber ich finde es auch was Schönes, ne? Dass es so einen Konsens gibt, ne? Natürlich nicht von oben, ne? Aber so zwischen Leuten irgendwie, Konflikte werden friedlich gelöst. Veränderungen werden friedlich herbeigeführt, finde ich geil. Bin ich eigentlich auch, ne? Aber das jetzt, aber damals war auch in der Linken so, gerade war Gewalt so ein bisschen geil auch, weißt du? Oh, schick irgendwie, die sind voll gewalttätig und sowas, ne? Weißt du?
Ja.
Die hauen voll rein und sowas, ne? Und ich bin dem Klima aufgewachsen, ne? Hat mich natürlich auch geprägt, natürlich. Irgendwie, ja. Ne? Aber dass jetzt das sich so verändert hat, auch wenn es persönlich für mich scheiße ist, weil alle sagen, oh, ein Terrorist, ne? Ich finde es eigentlich schön.
Was findet er da schön? Ich war ein bisschen confused.
Ja, das, er findet es, glaube ich, schön, dass Konflikte eben nicht mit Gewalt gelöst werden, was ja weltweit passiert. Also die ganze Geschichte ist voller Gewalt, ja. Sondern dass man versucht, mit anderen Mitteln, eben mit friedlichen Mitteln, mit Reden, Zuhören, Konflikte zu lösen. Also das, glaube ich, ist das, was er daran schön findet, was er so in der Vergangenheit der 90er Jahre vielleicht in dieser Form nicht erlebt hat.
Mit Blick auf Venezuela, wo er ja lebt, da scheint er doch ziemlich desillusioniert zu sein. Also er sagt sinngemäß, die Vereinigte Sozialistische Partei Venezuelas, die will den Menschen was überstülpen, was die Menschen eigentlich gar nicht wollen. Und wörtlich, es kann keine bessere Gesellschaft geben, wenn die Leute das nicht wollen. Was wäre denn eine bessere Gesellschaft für ihn?
Ich glaube, eine Gesellschaft, die gleicher ist, also die Gleichheit eher ermöglicht, wo es auch für, wo die Schere zwischen Arm und Reich nicht so weit auseinander driftet, wo es gerechter zugeht. Das wäre, glaube ich, so eine Gesellschaft, die erstrebenswert ist. Und in Venezuela gab es ja den Weg, die Ansätze unter Chavez, ne? Anfang der Nullerjahre, diese Gesellschaft umzubauen und diese Gesellschaft zu verändern. Und das hat da in diesen Prozessen, war Thomas Walter durchaus auch verstrickt. Aber diese Veränderungen haben letztendlich, wenn man zum heutigen Zeitpunkt überwechselt, nicht gefruchtet. Also so wie ich Venezuela wahrgenommen habe, hat es, glaube ich, nichts mit dem, was eigentlich anvisiert wurde, Sozialismus zu tun, sondern das ist meines Erachtens eher ein korruptes Regime, das ist egal, wie man das jetzt nun anstreicht, mit welchen Farben, links, rechts, rot, grün, das hat damit nichts mehr zu tun, was eigentlich ursprünglich anvisiert wurde.
Aber inwiefern ist denn sein Leben, ein Leben auf der Flucht, ein Beitrag dazu, dass die Gesellschaft eine bessere wird?
Na, das ist eine spannende Frage. Also ich glaube, nachdem er 2017 jetzt aufgetaucht ist, hat er wieder mehr Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen, politisch auch Einfluss zu nehmen, am gesellschaftlichen Diskurs teilzunehmen. Das war ja vorher nicht wirklich möglich. Er musste ja, wie er selber im Film sagt, ständig das Maul halten, um nicht entdeckt zu werden. Und das war, glaube ich, auch das Schwierigste für einen politischen Menschen, der sich zeitlebens für die Rechte von Flüchtlingen zum Beispiel eingesetzt hat, dass der 25 Jahre lang letztendlich sich raus aus den politischen Prozessen Diskursen heraushalten muss. Und das kann ich jetzt wieder tun, mit unterschiedlichen Möglichkeiten, eben auch mit der Möglichkeit der Musik, mit dem Austausch, also auch nach Deutschland, zu alten Freunden, zu Weggefährten und so weiter. Da kann man, glaube ich, schon wieder einen politischen Prozess aufnehmen.
Sie wirken sehr auf seiner Seite. Bewundern Sie ihn?
Das hat mit Bewunderung, glaube ich, nichts zu tun. Aber ich bin natürlich auf eine gewisse Art und Weise auf seiner Seite. Und zwar deswegen, weil ich glaube, dass es ein ganz beeindruckender, charakterstarker, großartiger Mensch ist, der ganz klar und konsequent und radikal seinen Weg gegangen ist. Ob der Weg jetzt richtig oder falsch ist, mögen andere beurteilen. Und davon gibt es ganz wenige, die wirklich so radikal und so entschieden ihr Leben nach gewissen Idealen oder Vorstellungen ausrichten. Und das finde ich schon wahnsinnig beeindruckend.
Thomas Walter, untergetaucht in Venezuela, hatte Besuche aus familiärem Kreise. Sobo Svobodnik war bei ihm, hat gefilmt und einen Dokumentarfilm draus gemacht. Gegen den Strom heißt dieser Film, zu sehen in ausgewählten Kinos bundesweit, und die Terminübersicht finden Sie unter partisan-filmverleih.de.
Vielleicht kann ich noch sagen, dass heute Abend in Kreuzberg Movimento Kino 20 Uhr eine Vorstellung stattfindet, auch mit einer Live-Schalte nach Venezuela zu Thomas Walter.
Vielleicht.
Wenn der Strom hält.
Danke Ihnen.
Danke auch.
So, ich darf nun begrüßen das Strapazin, das Comic-Magazin in unserer Deutschlandfunk-Kulturrubrik.
Das Lesen der anderen.
Und das Strapazin spricht mit uns in Person von Christoph Schuler. Tag, Herr Schuler.
Guten Tag.
Sie zeichnen verantwortlich für die aktuelle Ausgabe. Die steht unter dem Motto Wohnen in Zeiten des Virus. Warum dies?
Ursprünglich war geplant, ein Heft zum Thema Wohnen, einfach so Wohnen zu machen. Ein Heft über verschiedene Wohnformen, Wohnmöglichkeiten, über besetzte Häuser und über Wohnen in der Stadt Zürich zum Beispiel, wo es kaum mehr erschwingliche Wohnungen gibt. Und dann kam uns das Virus dazwischen und dann habe ich bemerkt, dass viele Zeichnerinnen und Zeichner sich plötzlich lieber mit dem Virus beschäftigen würden als mit Wohnen an und für sich. So haben wir das dann
kombiniert. Ja. Man sieht bei Ihnen unter anderem die Arbeit eines Zeichners aus dem chinesischen Wuhan, wo die Pandemie angefangen hat. Der Zeichner, der taucht bei Ihnen nur unter dem Pseudonym Wang Yu auf und hat schon in den ersten Tagen des Lockdowns seine Eindrücke zu Papier gebracht. Nämlich wie? Was sehen wir da?
Sein Comic ist ein sehr subjektiver Comic. Er versucht zu beschreiben, was ihm durch den Kopf gegangen ist in den ersten Tagen des Lockdown in Wuhan. Und einiges davon sind Erinnerungen auch an sein bisheriges Leben, und anderes hat direkt eigentlich mit dem Virus zu tun.
Können Sie es uns ein bisschen verbildlichen?
Also auf einem Bild sehen wir zum Beispiel, oder auf einer Seite sehen wir Bilder, wo es darum geht, wie die Pakete, wie die Post zu den Leuten kommt, und offenbar musste man dann mussten die Bewohnerinnen und Bewohner dieses Hauses, dieses mehrstöckigen Hauses, mussten jeweils bis an die Grundstücksgrenze, wo dann hinter einem Gitter der Postbeamte, der Briefträger kam, und er sagt, er findet, das ist doch der Held unserer Stadt, dieser Briefträger, der zu Fuß immer zu uns kommt und uns alles bringt.
Haben Sie diese Bilder gesehen, bevor einiges davon auch für uns zeitweilig zur Normalität geworden ist oder es teilweise immer noch ist? Stichwort Masken tragen. Waren diese Bilder zum Beispiel bei Ihnen, bevor es hier eine Maskenpflicht gab?
Ja, die waren schon relativ früh bei mir. Und okay, man hat natürlich gehört, dass China und dass Wuhan im Speziellen, dass die Leute viel öfter Masken tragen als bei uns. Aber es war schon überraschend, ja.
Also ein Comic eigentlich auch mit prophetischem Faktor.
Ja, kann man so sagen, ja, durchaus.
Mein Heft-Gesamteindruck ist allerdings, man macht die Einschränkungen so mit, ohne dass deshalb gleich die Welt untergeht. Eigentlich ziemlich soft. Gehen Sie da mit oder würden Sie widersprechen?
Nein, da gehe ich eigentlich schon mit. Das ist auch mein Eindruck, dass die Welt geht ja nicht unter. Und wir versuchen, genauso wie die hier versammelten Zeichnerinnen und Zeichner, irgendwie damit umzugehen und diese Thematik in unseren Arbeiten wiederzugeben.
Das unaufgeregte neue Strapazin ist da. Es erzählt über Wohnen in Zeiten des Virus, und mehr Infos finden Sie unter strapazin.de. Herr Schuler, vielen Dank.
Danke auch.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Du nichtsnutziger, talentfreier Versager, du.
Jetzt beruhige dich mal.
Du an Selbstüberschätzung leidender Loser mit der Fähigkeit eines minder bemittelten Einzellers.
Schatz, bitte, ich hab doch nur...
Du wolltest was, hä? Mich vor versammelter Mannschaft blamieren?
Oh, es tut mir leid, wenn...
Mir beweisen, dass mein einfältiger Ehemann zu dämlich ist, sich beim Betriebsausflug sein Marmeladenbrot kleckerfrei...
Ach, jetzt reicht's mir!
Was soll das?
So.
Wozu jetzt die Schere, du elender Volk? Was fällt dir ein, du...
Na, was wohl? Ich schneide dir das Wort ab.
Lass das gefälligst...
Das macht Spaß.
Du Wiedel, Dreck...
Mir ist wohl Licht, ich lache nicht.
Mir ist wohl Licht, ich lache nicht.
Anselm I. Groß, und ich bin hier, weil ich es allen recht mache.
Ich heiße Hannes C. Müller und ich bin hier, weil ich immer recht habe.
Ich bin Oswald P. Oswald und ich bin hier, weil ich weiter weiß. Ja.
Eine ganz schreckliche DVD- und Blu-ray-Deutschland-Premiere haben wir jetzt für Sie.
Gino! Gino!
Ja, nix Gino, ne? Das ist das Monster. It, der Schrecken lauert im All, ja? Hören Sie, aus dem Jahre 1958 stammt dieser Film und für Horrorregisseur Jörg Buttgereit ist er die inoffizielle Vorlage für die Alien-Filme. Hallo, Herr Buttgereit.
Hallo, genau.
Worum geht's denn hier?
Also, es
außer
geht
um Gino.
Also, die Szene erinnert natürlich auch schon an Alien, weil sie in einem Lüftungsschacht spielt, wo ein Astronaut drin ist und der wird von diesem Marsianer da weggegriffen. Es geht wie in Alien um ein Raumschiff, was auf den Mars hier fliegt, um den letzten Überlebenden einer Mars-Mission im Jahre 1973 zu retten. Und als sie dann zurückfliegen, haben sie sich ein marsianisches Monstrum eingefangen, das die Besatzung nach und nach dezimiert.
Wie sieht
also
das aus?
Der Plot von Alien.
Kann das was?
Das sieht aus wie... Also ich kann ja einfach mal erzählen, was es ist. Das ist der amerikanische Fitnesstrainer der Stars, Ray Corrigan, in einem Gummimonsteranzug. Und er hat eine zu kleine Maske auf, weil der Monstermacher seinerzeit 1958, Paul Blaisdell, der hat damals alle Monster gemacht, auch für Roger Corman und so. Also so ein, der konnte alles für 3,50 Dollar. Und der hat die Maske zu klein gemacht, sodass das Kinn von Mr. Corrigan immer aus dem Mund rausguckte. Und er kam dann auf die grandiose Idee, dieses Kinn als Zunge zu bemalen. Das heißt, das Monster kraucht jetzt durch dieses Raumschiff und hat immer die Zunge raushängen, wie so ein Hündchen eigentlich. Also,
Entschuldigung, so ein bisschen Gesichtsdeformation, aber keine Säure, ne? Definitiv
genau,
keine
genau,
Säure.
Genau. Aber ich glaube, genau das ist es, was im digitalen Zeitalter, wo ja alles möglich ist, wo uns Hollywood Science-Fiction-Filme um die Ohren haut, wo alles realistisch aussieht, ist es genau dieses Analoge, dieses Selbstgemachte, was einen naiven Charme versprüht, dem ich mich zumindest nicht entziehen kann.
Nee, also ich mich, glaube ich, auch nicht.
Ich finde das herrlich.
Aber jetzt gibt es den ja nach 60 Jahren mal in Deutschland zu haben.
62 Jahre
zu
spät.
Ja?
Ich glaube, das hatte vertriebstechnische Gründe tatsächlich, weil es eben ein klassischer B-Film ist, der innerhalb von ein paar Tagen abgedreht wurde und in Amerika einfach als zweiter Film in einem Doppelprogramm lief. Das heißt, der war mit 68, 69 Minuten einfach zu kurz, um ihn damals ins Kino zu bringen. Später, wo man ihn vielleicht nochmal hätte rausbringen können im Video- oder DVD-Boom, war einfach das Nichtvorhandensein einer deutschen Fassung das Unmögliche, den hier rauszubringen, weil soweit ist er teuer. Und umso erstaunlicher ist es, dass jetzt so ein Liebhaberlabel, ein deutsches wie Anolis, sich diese Kosten und die Mühen ans Bein bindet und wirklich eine deutsche Fassung machen lässt. Hier in diesem Fall von Bodo Traber, auch ein Hörspielmacher, der das wirklich im Stil der 50er Jahre macht. Also wenn man jetzt die deutsche Fassung mit 62 Jahre Verspätung sieht, hat man den Eindruck, der Film ist damals synchronisiert worden. Und das ist Wahnsinn. Also ich bin da völlig überrascht von. Und ich wollte jetzt schon immer mal sehen.
Auf Deutsch.
Auf Deutsch hätte ich.
Auf solche Filme wartet man immer auf Deutsch vor allen Dingen. Ich würde gerne noch beim Alien-Vergleich bleiben. Mhm. Ich meine, Alien hat ja diese Kinogöttin als Heldin, Sigourney Weaver.
Genau.
Was wäre denn hier das Äquivalent? Gibt es das?
Also hier gibt es Anne Doran, eine Wissenschaftlerin spielt die. Wir kennen die vielleicht als böse Mutter von James Dean in Denn sie wissen nicht, was sie tun. Also auch eine Dame, die viel in Hollywood gemacht hat. Hat auch in dem Riesen-Ameisen-Film Formicula mitgespielt. Und die spielt hier eine recht resolute Wissenschaftlerin, die auch Autopsien da durchführt. Das sieht man alles nicht, aber die, abgesehen davon, dass sie natürlich auch den Tisch abräumen muss, nachdem die kettenrauchenden Männer da ihr an Bord gegessen haben, ist sie aber auch eine Art Wissenschaftlerin, die schon, ich will nicht sagen fortschrittlich, aber immerhin eine Frauenrolle, die eine Relevanz hat, was in 15 Jahren ja nicht unbedingt so gang und gäbe war.
Ja, also das Monster schon eher handmade, aber Frauenrollen fast schon progressiv im Verhältnis gesehen.
Genau.
Und ja,
fast.
Also wer an Alien denkt, der muss eigentlich auch an diesen Film denken. Ne? Das findet ihr Buttgereit.
Ab jetzt.
It, The Terror from Beyond Space gibt's jetzt auf DVD und Blu-ray. Vielen Dank fürs Gespräch, Jörg Buttgereit.
Ich hab's gedacht.